Danke. Ja, ich möchte vorausschicken, die Tatsache, dass ich jetzt so spät hier erst auftauche, hat nichts damit zu tun, dass ich damals an zweiter Stelle genannt wurde. Es hat andere Gründe. Manchmal spielt der Zufall da auch einfach eine Rolle. Ja, am Anfang kann man sagen, war die neoliberale Verheißung. Ups. Be Berlin. Das ist das Motto, das das Stadtmarketing in Berlin ausgegeben hat. Und die Stadt ist da voll im Trend. Der Trend heißt Mitschwimmen im Strom der Selbstvermarktungen, Punkte machen, im verschärften globalen Wettbewerb der Städte aufsteigen, zur Kulturhauptstadt Europas herauskommen als attraktives Tourismusziel, noch größer herauskommen als Stadt der Kreativen, inklusive bunter, multikultureller und multigegenderter Szenen samt allen Ingredienzien, die Richard Florida sich wünschen würde. Also ein weltoffenes, tolerantes Berlin und vor allem Party ohne Ende. Aber was ist das? Misstöne in den Szenebezirken. Partytouristen ärgern die Kreuzberger, war neulich zu lesen. Berlin doesn't love you. Und wenn man genauer hinschaut, dann stellt man fest, dass sich hier viele Bewohner von Kreuzberg, Friedrichshain und teilweise auch Neukölln von den jüngsten Entwicklungen überrollt gefühlt hat. Hier haben nämlich Ansätze zur Aufwertung sich Platz verschafft. Es sind Hostels entstanden, Cafés, Bars und andere Angebote für Touristen, Reiseveranstalter, Reiseführer und die neue Gastronomie vor allem bewerben diese Quartiere intensiv. Sie stehen im Wettbewerb um eine junge Kundschaft, die mit der Aussicht auf den ultimativen Erlebniskick in diesen Szenequartieren hier hingelockt wird. Und wer Berlin ein bisschen kennt, dem sage ich auch gleich noch, um welche Kieze es sich handelt, nämlich es ist vor allem der Gräfe-Kiez, der Wrangel-Kiez und das Gebiet rund um den Boxhagener Platz, die da betroffen sind. Ja, worum geht es im Einzelnen? Lärmgestresster Hausbewohner zum Beispiel, in deren Hinterhaus sich plötzlich ein Hostel befindet. Es geht um ganze Milieus, die sich als Objekte von Kommerz und touristischer Neugier empfinden. Es scheint so, als wenn hier ganze Sektoren, ökonomische Sektoren plötzlich aufgewacht werden und man begonnen hätte, diese Kieze in Wert zu setzen. Be Berlin in Action, naja, so hatten sich das viele vielleicht nicht gedacht. Und ich werde jetzt mal genauer nachfragen, was es mit dieser Art von Stadtentwicklung auf sich hat. Ich werde zum Beispiel fragen, wie diese Prozesse mit Gentrifizierung zusammenhängen. Ich werde fragen, ob Fragmentierungen, die dadurch sichtbar werden, als Strukturphänomen gedeutet werden können oder ob da nicht auch etwas anderes passiert, etwas, was von Politiken, neoliberalen Politiken herbeigeführt wird und dann ein Eigenleben bekommt. Und ich werde fragen, inwieweit der Cultural Turn und Untersuchungsperspektiven, die die Akteure in den Blick nehmen, die die Lebenswelt thematisieren, die sozusagen eine Perspektive von unten entwickeln, in der Lage sind, solche städtischen Ausdifferenzierungsprozesse angemessen zu erfassen. Und ich werde, ich werde dann die These aufstellen, dass es sich bei diesen jüngeren Entwicklungen nicht um harmonische Ausdifferenzierungen handelt, sondern um Strukturbrüche, die teilweise auch durch exogene Intervention entstanden sind. Und die Frage, die sich zum Schluss dann aufbaut, ist, wie bekommen wir das alles zu fassen? Wo bekommen wir auch Anregungen dafür, diese Art von Quartiersentwicklung anders zu denken und sozialräumliche Disparitäten, die in diesem Zusammenhang sichtbar werden, auf eine andere Art und Weise zu erfassen und zu erklären, als wir das aus den Lehrbüchern der Stadtforschung bislang gewohnt sind. Ja, bleiben wir also erstmal bei der Gentrifizierung. Berlin ist in den letzten 2 bis 3 Jahren nicht nur durch eine offensive Imagepolitik bearbeitet worden. Diese Imagepolitik hat ja allein schon den Zweck, Touristen in die Stadt zu locken, Investoren für diese Stadt zu interessieren. Der Partytourismus, der hier jetzt vielleicht ein besonders pittoreskes Bild abgibt, reiht sich ein in parallel laufende ökonomische Entwicklungen. Er fällt zusammen mit einer historischen Phase, die man direkt mit der globalen Finanzkrise in Verbindung bringen kann. Es ist nämlich so, dass Finanzkapital, das in dieser Krise keine ausreichende Verwendung, also keine profitable Verwertung fand, in den sekundären Kapitalkreislauf umgelenkt worden ist. Das heißt, in den Immobiliensektor hinein und besonders dort hinein, wo es niedrige Bodenpreise, niedrige Mieten gab. Also globale Investoren sind regelrecht auf Einkaufstour gegangen und das hat hier auch die Lokalpresse ziemlich beeindruckt. Da sind innerhalb von 2 Jahren erhebliche Aufkäufe getätigt worden. Auch die Stadt Berlin hat eigene Immobilien in großem Umfang veräußert und das Ganze findet flächendeckend statt. Es ist nicht nur auf begehrte Lagen, also beispielsweise Altbauquartiere mit Aufwertungsansätzen beschränkt, sondern auch in den Randlagen, auch in Hellersdorf-Marzahn beispielsweise in der Platte sind große Wohnungsbestände aufgekauft worden. Diese Investitionswelle hat umfangreiche Gentrifizierungsprozesse ausgelöst in den Innenstadtlagen. Das ist ja gleich ein Beispiel aus Charlottenburg, da aus der Gegend, in der ich wohne. So sah es da vor 3 Jahren noch nicht aus, sondern da war die Fassade noch nicht renoviert und da stand auch dieses nette Schild noch nicht, in dem darauf hingewiesen wird, dass nur noch 2 Wohnungen vermietet sind. Der Rest ist nämlich schon in Eigentum umgewandelt worden und nicht nur in Wohneigentum, sondern auch in Gewerbeeigentum. Da machen sich dann nämlich beispielsweise große Anwaltskanzleien und Immobilienfirmen mehr oder weniger breit. Ja, also das Ganze sieht vielleicht zunächst mal nach Lehrbuch aus, so verläuft Gentrifizierung. Wir haben leichte Aufwertungsansätze. Es gibt Pioniere, die in diesen Quartieren manchmal unterwegs sind, nicht immer, die sogenannten Lebensstilpioniere, die Altbauten wegen des niedrigen Mietenniveaus erstmal bewohnen. Studierende, Künstler, Akademiker und so weiter. Und dann gibt es zunehmend hochwertige Nutzungen, die sich in diesen Quartieren breit machen. Da ziehen beispielsweise Galerien hin in Berlin ziemlich häufig zu beobachten. Sobald es ein paar Künstler gibt, kommen die großen Galerien nach. Es gibt finanzstärkere Bewohner, die sich in diesen Quartieren niederlassen. Und es gibt dann eine zweite Welle von Gentrifiern, also Immobilienunternehmen, die die Wohnungsbestände und die Immobilien im großen Stil herrichten für eine noch zahlungskräftigere Klientel und dann haben wir zum Schluss eine Bewohnerstruktur nach Aufwertung, die sich erheblich unterscheidet von dem Anfangszustand, in dem unter anderem Verdrängungsprozesse stattgefunden haben. Das heißt, diejenigen, die sich diese Wohnungen dann nicht mehr leisten können, die müssen woanders hinziehen, in der Regel in periphere Lagen, zumindest ist es in Berlin so. Ja, ganz so ist es dann aber vielleicht doch nicht, denn die Pioniere sind in Kreuzberg, Friedrichshain und so weiter zwar aufzufinden, auch in großen Anzahlen, aber die Gentrifier, die danach kommen, die haben in der jüngeren Zeit auf sich warten lassen. Stattdessen sind hier jetzt die globalen Finanzinvestoren aufgetreten, nämlich Immobilienfonds, große Immobilienunternehmen, die sich in großem Stil eingekauft haben, die mit diesen Immobilien auch spekulieren. Da gibt es also ganze Straßenzüge, in denen Sie, wenn Sie da lang gehen, halb entleerte Häuser sehen. Die werden teilweise weiterverkauft. Man kauft die und veräußert sie nach ein, zwei Jahren wieder und nimmt dann einfach die Preissteigerungen mit. Oder man wartet auf Zuschüsse des Senats, die für energieeffiziente Altbaumodernisierung beispielsweise gezahlt werden, um dann eine lukrative Modernisierung durchführen zu können. Man bekommt nämlich die Modernisierungsmaßnahme dann sowohl vom Senat als auch von den Bewohnern finanziert. Also eine sehr einfache Art und Weise, Preissteigerungen und Profite zu realisieren. Ja, der Politik ist manchmal nicht so klar, was da läuft. Den Eindruck bekommt man. Klaus Wowereit war regelrecht begeistert, als er hörte, dass die Investoren unterwegs sind und hat sich das auch gleich als Erfolg angerechnet. Das wäre ja sowieso gekommen. Gut, dass es jetzt passiert, so nach dem Motto. Und das sei auch ein Zeichen dafür, dass die Stadt wirtschaftlich besser dasteht als früher. Wichtig sei jetzt vor allem, dass auch die Einkommen steigen. Da hat Berlin noch Nachholbedarf. Also er ahnt, dass da was nicht stimmen kann, aber wo jetzt das Geld für die Einkommen herkommen soll, das ja, ist vielleicht nicht mehr so ganz im Blick. Ach so, übrigens, die Art und Weise, wie er sich in diesem Interviewartikel hat porträtieren lassen, spricht übrigens auch Bände, passt unmittelbar zu dem, was wir am Anfang im Zusammenhang mit der Image-Kampagne gesehen haben. Ja, also, die Frage ist, hat es der Markt hier tatsächlich gerichtet? Kann man sagen, dass das notorisch arme Berlin tatsächlich einen Vorteil von dieser Entwicklung hat? Ich sage mal, ja, die Kreuzberger und Friedrichshainer Alternativen werden mit dieser Vorstellung so ihre Probleme haben. Und auch die Sozialwissenschaftler sind, glaube ich, nicht so begeistert, weil sie nämlich so einige Grundüberzeugungen in Frage stellen müssen, mit denen sie bislang gearbeitet haben. Bislang war es nämlich so, dass die Restrukturierung städtischer Räume unter Marktbedingungen als Ausdruck einer strukturellen Mechanik gesehen wurden, in denen die Bodenmärkte eine große Rolle spielten, in denen aber auch die Gesellschaftsstrukturen insgesamt eine große Rolle spielten, also die Frage, wie sich Sozialstrukturen in einer Stadt lokalisieren, wie sich Bewohner mit unterschiedlicher sozioökonomischer Merkmalsausstattung über eine Stadt verteilen. Und da war sehr häufig die Rede von Fragmentierung. Fragmentierung einmal im Zusammenhang mit räumlich-sozialer Segregation. Sie kennen das alle. Das ist ein Phänomen, das auch schon sehr früh untersucht worden ist. Schon in den 20er Jahren gab es dazu die ersten größeren Aufschläge in der Chicagoer Schule der Soziologie, und auch die Stadtgeografie ist bis vor kurzer Zeit mit den Erklärungen, die dort gegeben wurden, einverstanden gewesen. Also hier findet soziale Ungleichheit, die Differenzierung der Bevölkerung in Arm und Reich und auch in Zwischenstrukturen ihren räumlichen Niederschlag. Der Wohnungsmarkt spielt eine große Rolle dabei. Hier wird nämlich entsprechend der Mietzahlungsfähigkeit oder der Fähigkeit, Eigentum zu erwerben, einfach sortiert. Und da Wohnungsbestände in der Regel nicht bunt gemischt sind, sondern zusammenhängend erstellt werden, zumindest in europäischen Städten, gibt es dann eben auch diese Segregation. Und es spielen natürlich auch Präferenzen, Lebensstile, Konsumorientierung eine Rolle. Diese Rolle wurde allerdings als Modifikation dieser strukturellen Prozesse angesehen. So, und die zweite Möglichkeit, Fragmentierungen zu theoretisieren, läuft über Globalisierungstheoreme. Dazu hat die Global City Forschung einiges formuliert, also die These der Dual City, die dadurch zustande kommt, dass sich in den Global Cities neue Lenkungs- und Kontrollfunktionen und entsprechende soziale Strukturen etablieren, also neue Eliten, die auch den Stadtraum rund um diese Kontrollzentren für sich beanspruchen, während statusniedrigere Bewohner in weniger attraktive Quartiere abgedrängt werden. Auch das wird als Fragmentierung gefasst. Und im deutschen Diskurs ist eher die Rede von sozial gespaltenen Städten gewesen. Da haben Häusermann und Siebel zum Beispiel auch kräftig angesetzt, indem sie davon ausgingen, dass in den 80er und 90er Jahren vor allem soziale Auseinanderentwicklungen, Polarisierungen aufgetreten sind, die sich räumlich niederschlagen und die man dann eben mit einer gezielten Pflege der betroffenen Quartiere vielleicht ein bisschen aufspannen kann, also die soziale Stadt als Programm für marginalisierte Quartiere, das Quartiersmanagement und so weiter, haben da direkt angesetzt. Also insofern hätten Fragmentierungen eine starke Verbindung zu Theorien sozialer Ungleichheit, zu Markttheorien, die die Übersetzung sozialer Ungleichheit in Raumstrukturen erklären. Nun haben wir immer das Problem, dass wir nicht nur sozusagen makrotheoretische Plausibilitätschecks anlegen müssen, sondern dass wir auch genauer hinschauen müssen, wie denn die soziale Praxis aussieht. Also kommt denn die Praxis als eigenständiger Erklärungs- und Interpretationshorizont in solchen Ansätzen überhaupt vor? Oder was passiert hier? Ich nehme mal Berlin, um so einen Plausibilitätscheck kurz anzulegen. Der ist natürlich sehr kurz in dem Kontext, in der kurzen Zeit hier, kann man durchaus noch weiterführen. Also wenn wir Grundmechanismen der Fragmentierung annehmen, entweder Segregation oder auch Polarisierung, die sich dann sozusagen nochmal als Segregationsverschärfung niederschlägt, dann können wir sagen, hat das alles funktioniert seit der Wende bis ungefähr 2005. Das heißt, hier sind durch die Vereinigung, durch sozusagen den Zugewinn Status niederer Quartiere und durch Austauschprozesse auf den Wohnungsmärkten neue Sortierungen zustande gekommen. entlang von sozioökonomischen Variablen. Man kann das sehr schön beobachten. Alte Problemquartiere wie Moabit und Neukölln sind, wen überrascht es, auch Problemquartiere geblieben, weil die Bewohnerschaft da relativ ortsfest war, sprich zu wenig Geld hatte, um mobil werden zu können. In anderen Quartieren, beispielsweise Kreuzberg, sah es anders aus. Da hat es Umverteilungen in Richtung der neuen attraktiven Altbauquartiere in Ost-Berlin gegeben. Also diese grob Einteilung der Quartiere in relativ reiche, in sagen wir mal, gemischte Quartiere mit Aufwertungsansätzen und in arme Quartiere stimmte so einigermaßen. Es gab ausgesprochene Plateauphasen, also Phasen, in denen sich, nachdem diese Struktur eingetreten war, wenig verändert hat, und seit 2007 ungefähr stimmt es nicht mehr. Wir haben ein extrem hohes Veränderungstempo und man kann sagen, Berlin ist mittlerweile in vielen Quartieren auf der Wanderschaft. Die Gentrifizierung ist zu einem ausgesprochenen Push-Faktor geworden, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Es ist eine neue Wohnungsnot bereits eingetreten. Man nimmt generell an, dass jeder funktionierende Wohnungsmarkt eine Mobilitätsreserve braucht. Das heißt, einen bestimmten Prozentsatz freier, leerstehender Wohnungen, die für Neuvermietungen hergenommen werden können. Und diese Mobilitätsreserve setzt man so Pi mal Daumen bei 3-4% an. Berlin liegt jetzt erheblich drunter nach den neuesten Erhebungen des Mietervereins, liegt sie bei 1,5-1,7%. Und es findet eine flächenhafte Umverteilung statt aufgrund von Verdrängungsprozessen. Das heißt, wir haben jetzt keine Feinsortierung mehr, also sozusagen Sickereffekte, sondern die Bewohner Friedrichshains drängen verstärkt nach Neukölln beispielsweise. Bislang ein Quartier mit billigen Mieten, und die Konsequenz ist, dass das Mietniveau massiv steigt. Also in diesen Bezirken, der neue Mietspiegel ist gerade rausgekommen letzte Woche, in diesen Bezirken sind die Durchschnittsmieten seit dem letzten Mietspiegel vor 2 Jahren um 20% gestiegen. Und das ist kein Einzelfall, das betrifft auch durchaus reichere Quartiere. So, und wenn ich mir das anschaue, dann bekomme ich schon Zweifel an dieser, sagen wir mal, Fragmentierungsthese, die mit langsamen Entwicklungen, mit längeren Zeiträumen operiert. Hier passiert offensichtlich etwas anderes. Von Sortierungsprozessen kann weniger die Rede sein. Und wenn diese These jetzt stimmt, dass wir eine externe Intervention haben, die eine Art Strukturbruch herbeiführt, in der also die gesamte sozialräumliche Struktur in Berlin nicht auf den Kopf gestellt, aber doch so stark verändert wird, dass man nicht mehr von einer organischen Entwicklung oder sowas reden kann, dann ergibt sich sofort die Frage nach den Bewohnern. Was machen die damit? Passen die sich an? Fügen die sich in ihr Schicksal oder leisten die Widerstand? Worauf müssen wir denn schauen, wenn wir versuchen, dieses Phänomen zu begreifen und auch zu erklären? Ja, dazu könnte der Cultural Turn in den Sozialwissenschaften ja einiges beitragen. Cultural Turn verstanden als kulturelle Wende, die sich auf den Versuch bezieht, soziale Phänomene als kulturell bedingt, mitbedingt, modifiziert zu betrachten. Da geht es beispielsweise um Alltagspraxen, um die Frage, wie soziale Sachverhalte erlebt werden von Individuen oder auch von Gruppen wie Identitäten gebildet werden, wie Bedeutungen zugewiesen werden, also beispielsweise Merkmale zugeschrieben werden, einzelnen Menschen oder auch Gruppen, und wie auf dieser Grundlage soziale Verhältnisse geregelt werden, wie soziale Positionen damit begründet werden. Also diese Perspektive sozusagen von unten, von den Menschen ausgedacht im Alltag, müsste ja nun eine Antwort darauf liefern, was in solchen Umbruchphasen passiert. Und in der Tat hat die Stadtforschung da ja auch schon einiges aufzuweisen. Und es gibt auch Versuche, die soziale Ausdifferenzierung räumlicher Einheiten mit dieser Perspektive zu erfassen. Also Lebensstilansätze, Milieuansätze, die in der Stadtforschung angewendet worden sind, haben den Blick auf sozialräumliche Strukturen schon eigentlich ziemlich gut entfaltet. Dieser Blick ist auch häufig auf Entstehungsprozesse gerichtet. Häufig ist da die Rede von Emergenz, also dem mehr oder weniger aus sich heraus entstehen, dem sich selbst entfalten von Identitäten, von Symbolen, von sozialen Positionierungen, auch beispielsweise von Vorurteilen und Stigmatisierungen. Also alles Dinge, die im Zusammenhang mit der Frage, was Wohnquartiere darstellen und wie sich Bewohner in diesen Wohnquartieren positionieren, eine mehr oder weniger große Rolle spielen. So, dann sind ortsfeste und fluide Milieus untersucht worden, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Etablierung der Wissensökonomien in Städten oder mit der Etablierung von Kreativökonomien in Städten. Wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, Fragmentierung wird hier gar nicht so richtig mit Blick auf Strukturen thematisiert, sondern mit Blick auf mehr oder weniger unsystematisch hergeleitete Kriterien, für die man von denen man annimmt, dass sie für Kultur, städtische Kultur und auch kulturelle Eigenheiten von Bewohnern eine Rolle spielen. Die Ausdifferenzierung von Gruppeneigenschaften, von sozialen Praxen innerhalb der Quartiere im Zusammenhang mit Quartieren wurde hier mehr oder weniger metaphorisch angesprochen. Ja, es ist alles sehr unterschiedlich. Wir haben Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen kulturellen Merkmalen, beispielsweise im Zusammenhang mit Migrationsprozessen, die sich in Städten konzentrieren. Und diese Vielfalt, diese Ausdifferenzierung, die müssen wir irgendwie fassen. Und da wir wissen, dass diese Menschen häufig auf der sozialen Interaktionsebene nur wenig miteinander zu tun haben, belegen wir das mal mit dem Begriff Fragmentierung. Also solche metaphorischen Verwendungsweisen tauchen da häufiger auf, sodass dieser Begriff Fragmentierung eigentlich immer weniger besagt. Er bekommt so eine Art Placebo-Funktion in den Interpretationen und Erklärungen dieser Art von Stadtforschung. Und er darf dann auch sehr unterschiedliche Sachverhalte bezeichnen, also ethnisch-kulturelle Differenzen, unterschiedliche mentale Orientierungen beispielsweise, Konsumorientierungen darf er bezeichnen, aber auch sozialräumliche Strukturen, die sichtbar sind, also als Merkmalsunterschiede sichtbar sind, beispielsweise Alterssegregation. Man spricht plötzlich von überalterten Quartieren und begreift auch das als Ausdruck einer Fragmentierung. Also dieser Fragmentierungsbegriff hat mit der strukturellen Fragmentierung, die ich vorhin erläutert habe, nur sehr wenig zu tun. Und das führt dazu, dass die Ursachen, die Erscheinungsformen und auch die Folgen von sozialer Ungleichheit samt ihrer räumlichen Entsprechungen immer wieder verschwimmen, dass gar nicht so klar ist, was jetzt mit Fragmentierung gemeint ist, wo sie herkommt und welche konkreten Erscheinungsformen sie regelhaft annimmt. Ja, also die Städte und auch die Quartiere geraten unter solchen Voraussetzungen eher so zu Feldern der sozialen Bedeutungsproduktion. Es schlagen sich nicht harte soziale Strukturen dort nieder, sondern hier werden Bedeutungsunterschiede generiert, die dann als divers und in der beständigen Auseinanderentwicklung begriffen werden. Die fragmentierte Stadt selbst stellt dann letztlich das Ergebnis so einer Art freien Zuschreibungstätigkeit städtischer Kollektive dar. Es sind ja nicht nur Individuen, sondern auch Gruppen, die sich jeweils wechselseitig Merkmale zuschreiben. Und das alles ist eigentlich kaum noch in so einen richtigen systematischen Erklärungs- und Interpretationszusammenhang zu bringen. Ja, wenn man jetzt Berlin wieder hernimmt und versucht auch hier nochmal anzusetzen mit dieser Bottom-up-Perspektive, dann bieten sich Quartiere an, die beispielsweise von der Kreativökonomie mehr oder weniger dominiert sind, also Quartiere, in denen Künstler, Medienproduzenten, Designer und so weiter sich konzentrieren. Das sind auch, ja, wen wundert's, auch die Quartiere, die gerne von grün bis links alternativen Gruppierungen, den Lebensstilpionieren, die ich vorhin angesprochen habe, nachgefragt werden, wo sich ja, also für den Einzelnen doch auch im Alltag ganz anregende Mischungen, kulturelle Mischungen, Denkanstöße und natürlich auch nette Freizeitmöglichkeiten ergeben, inklusive der Möglichkeit zu feiern. Und die Frage ist jetzt, wie wir die Entwicklung dieser Szenen beschreiben können mit so einer Perspektive von unten. Nehmen wir also beispielsweise Clubszenen, Berlin als die globale Metropole des Techno, der elektronischen Musik, die mit wichtigen Clubs und großen DJ-Namen verbunden ist, hat sich in den 90er Jahren zu Beginn ziemlich stürmisch entwickelt. Danach gab es eine langsamere Entwicklung, eigentlich eher auch wieder so eine Plateauphase, eine immer weitere Ausdifferenzierung der Stile und es gab auch Fluktuationen bei den Clubs. Es gab eine enge Verbindung zu Zwischennutzungen, das war also auch für Berlin ziemlich typisch. Man hat also diese Clubs auch teilweise gewähren lassen in leerstehenden Fabrikgebäuden und Häusern. Die Stadt ist da nicht interveniert. Also hier hat sich doch offensichtlich eine enge Verbindung zwischen den Akteuren und ihren Merkmalen, den baulich-physischen Ausstattungen und den ökonomischen Tätigkeiten entwickelt. Wenn man genauer hinschaut, dann handelt es sich um Tätigkeiten, die an niedrige Mieten gebunden sind und an Flächen, die günstig genutzt werden können. Wenn man jetzt diesen Strukturbruch hernimmt, um 2007 herum, dann kann man sagen, dass hier die Erklärung, die sozusagen bottom-up als soziokulturelle und sozialräumliche Evolution angelegt werden konnte, an ihre Grenzen stößt. Also durch die Invasion des globalen Kapitals sind nämlich plötzlich die Flächen verschwunden, über die man verfügen konnte. Es gibt kaum noch freistehende Gebäude und Wohnungen. Die bestehenden Zwischennutzungen laufen aus. Es gibt immer engere Spielräume für Künstler beispielsweise, die darauf angewiesen sind, billig zu wohnen. Und auch hier muss etwas mehr her an Erklärung. Also die Frage ist jetzt, wie die Bewältigungsformen aussehen. Es kann ja nicht sein, dass die Kreativen, die ja von der Stadtpolitik für so wichtig gehalten werden und die auch in neuen Image-Kampagnen immer wieder adressiert werden, dass die nun plötzlich verschwinden aus den Innenstadtbereichen. Naja, und da hat es dann doch einige Aufregung gegeben innerhalb der Szenen selbst. Und die Reflexion über das, was da gerade abläuft und wie man dem begegnen kann, die ist in diesen Szenen wesentlich weiter gediehen als beispielsweise in der Stadtforschung. Also da wird Gentrifizierung offen thematisiert, da wird gefragt, wo denn der eigene Beitrag für diese Verdrängungsprozesse liegt. Die Frage ist zum Beispiel, haben wir als Kreative nicht diesen Prozess forciert, indem wir nun die Touristen in unsere Kieze gelockt haben, denen natürlich die Investoren sofort auf dem Fuß folgten. Inwiefern profitieren wir auch von der Gentrifizierung unter Umständen, weil wir uns willig vertreiben lassen und uns auch noch als Opfer darstellen können, in andere Kieze umziehen und uns dadurch ohne Probleme ökonomisch neu aufstellen können mit einem völlig neuen Geschäftsmodell. Unsere alten Szenen hätten das gar nicht mitgemacht, wenn wir denen gesagt hätten, wir machen jetzt einen anderen Laden auf und wir machen jetzt Techno für Partytouristen und nicht mehr eine mehr oder weniger elitäre Geschichte, die darauf aus war, sozusagen höhere künstlerische Ambitionen zu bedienen. Und in dem Zusammenhang sind die Diskussionen noch weitergegangen. Was ist denn mit den Berliner Kreativen überhaupt los? Wie können wir die denn überhaupt definieren? Konsens ist, dass man die nicht so definieren kann, wie Richard Florida in seiner Creative City das macht. Ich weiß nicht, wer mit Florida mal konfrontiert worden ist in irgendeiner Lehrveranstaltung oder vielleicht auch so mal interessehalber in diesem netten Büchlein von 2004/2005 geblättert hat. Der hat nämlich in Austin, Texas, wo er sich von dem Berufswegen aufhält, festgestellt, dass da sehr viele hippe junge Leute rumlaufen, die wegen ihrer Hipness offensichtlich gut bezahlte Jobs kriegen, die von Softwareunternehmen eingestellt werden, von Medienunternehmen im Wissenschaftsbetrieb unterkommen. Und seine These ist, dass diese Leute ökonomisch den Ton angeben, dass die sogar dafür sorgen, dass die Unternehmen in die Stadt kommen und nicht umgekehrt, dass die Unternehmen sich interessante Leute irgendwo suchen. Also solche Kreative gibt es in Berlin auch. Die gibt es in den Branchen Design und Mode vor allem, manchmal auch in der etablierten Medienindustrie. Aber weit häufiger trifft man das an, was hier von einer Insiderin, nämlich der ehemaligen Taz-Chefredakteurin, als urbane Penner bezeichnet wird, nämlich Leute, die am Existenzminimum wirtschaften, die darauf angewiesen sind, als Arbeitskraftunternehmerinnen aufzutreten, die also in erster Linie darauf aus sein müssen, ihren Lebensunterhalt irgendwie zusammenzubekommen und dann, wenn das halbwegs gesichert ist, kreativ sein können. Und das funktioniert häufig nicht durch die Tätigkeiten, die sie selbst als kreativ definieren würden, sondern durch alle möglichen Hilfskonstruktionen. Also da gibt es bildende Künstlerinnen, die irgendwie noch einen ganz hundsgemeinen Bürojob nebenher erledigen müssen, um überleben zu können. Und da gibt es etliche, die beispielsweise auch auf Unterhalt durch ihre Eltern angewiesen sind, auf Hartz IV und dergleichen. Und also all dies muss ineinander greifen, damit sowas wie Produktion stattfinden kann. Und da spielen auch niedrige Mieten, günstige Produktionsflächen eine Rolle. Darum herum hat sich eine Subkultur entwickelt, die genau sozusagen dieses Leben in der Prekarität kultiviert, die sich in Berlin-Mitte in irgendwelchen Szene-Cafés regelmäßig früh postiert, und das ist schon beeindruckend. Also wer die Möglichkeit hat, bei einem Berlin-Besuch in Mitte mal ins Oberoi zu gehen, der soll das wirklich machen. Da sieht man nämlich eine ganze Batterie von Apples aufgestellt, die von Leuten bedient werden, die nichts weiter tun, als sich und ihren Habitus zur Schau zu stellen. Die kommunizieren nicht miteinander, also höchstens virtuell. Schreiben in demselben Lokal mit den Leuten, mit denen sie sich verabredet haben, dann an Blogs, aber sie kommunizieren ansonsten analog. Kaum miteinander. So, und hier setzt auch die Selbstkritik an. Also wir sind hip, hochqualifiziert, diffus, kreativ und arm, urbane Penner eben. Die Frage ist, was erfolgt an Bewältigungsstrategie innerhalb eines strukturellen Umbruchs aus solchen Merkmalen und Dispositionen? Wozu sind die Betroffenen in der Lage? Was artikulieren Sie an Widerstand, was artikulieren Sie aber auch an Zustimmung oder auch an Ausweichstrategie? So, also um das jetzt so vorläufig zu resümieren, kann man sagen, diese Bottom-up-Perspektive ist da noch nicht allzu weit vorangekommen. Sie hat eigentlich die Probleme noch nicht aufgegriffen. Sie spart den Ernstfall des Strukturbruchs aus. Sie konzentriert sich auf die Handlungsautonomie der Subjekte. Und darin weiß sie sich übrigens auch einig mit neoliberalen Ideologen. Also die Grundidee des Neoliberalismus besteht ja darin, dass die Handlungsautonomie der ökonomischen Subjekte in den Mittelpunkt gestellt wird. Diese Subjekte agieren auf Märkten, also die machen etwas, sie produzieren etwas, verkaufen etwas, und indem sie das tun, entsteht sozusagen als Summe eines nicht intendierten Verhaltens plötzlich eine kohärente Struktur, ein Markt. Und also diese Perspektive, sozusagen das schöpferische Individuum in den Mittelpunkt zu stellen und dann staunend auf die Selbstorganisationskraft der Märkte zu schauen, staunend auf die Selbstorganisationskraft in diesem Fall der Kollektive zu schauen, bei dem man auch nicht so genau weiß, wie plötzlich so Positionierungen zustande kommen, das finde ich schon ziemlich auffällig. Und daraus kann man auch Thesen ableiten. Man kann zum Beispiel vermuten, dass viele Kreative mit dieser Art von Strukturbruch gar nicht so viele Probleme haben werden, einfach weil sie sich selbst als unbegrenzt schöpferisch erleben und auch definieren können. und sagen können, beispielsweise, egal wie die äußeren Bedingungen aussehen, ich habe so lange in der Prekarität gelebt, da werde ich mit diesem Strukturbruch auch noch fertig und versuche das Beste draus zu machen. So, man kann auch sagen, dass in dieser Perspektive die soziale Konstruktion von Raum eigentlich Strukturen, harte Strukturen mehr oder weniger ausspart. Also wie Klassenstrukturen aussehen, sich Klassenstrukturen verändern in Zeiten, in denen die Produktionsverhältnisse und die Beschäftigungsverhältnisse flexibilisiert werden, in denen es solche neuen Prekariate gibt, wie wir also harte ökonomische Faktoren definieren und gewichten müssen, um dann sagen zu können, entwickelt sich eine räumliche Struktur, die mit diesen ökonomischen Veränderungen etwas zu tun hat. Das kommt hier nicht so richtig in den Blick. Die Strukturen haben eher den Status von Rahmenbedingungen des individuellen oder gruppenspezifischen Handelns. Sie werden weniger als konstitutive Elemente sozialer Praxis begriffen. So, das hat man die Homologie zur neoliberalen Inszenierung der Städte. Also auch das geht konform mit Marketingstrategien beispielsweise. Be Berlin heißt natürlich auch wenn es den Leuten schlecht geht, arm aber sexy, sind sie in der Lage, damit umzugehen. Sie finden schon irgendeine Art von Lösung. Da sind Anpassungsmöglichkeiten drin. Ich will das nicht zu weit treiben, sondern nochmal den Blick zurückwerfen auf die Frage, wie wir Strukturbrüche und die Entwicklung von sozialräumlichen Strukturen theoretisch fassen können. Ich glaube, es müsste eigentlich einigermaßen deutlich geworden sein, dass strukturorientierte Erklärungen und diese praxeologischen Deutungen, also diese Bottom-up-Perspektiven, alle so ihre blinden Flecken haben und dass es in der Mitte sozusagen Leerstellen gibt, also dass es, dass beide Perspektiven nicht richtig zusammenkommen, dass wir also in dem, was solche großen Veränderungen in Stadträumen ausmacht, erhebliche Erklärungslücken haben. Und da wäre jetzt die Frage, was bekommen wir in den Blick? Wo können wir auf die Suche gehen, um diese Lücken zu füllen? Ich habe mich ein bisschen umgetan und bin auf zwei zumindest lockere Alternativen gestoßen. Die eine Alternative wäre der Poststrukturalismus, verstanden als Dekonstruktion all der großen Erzählungen, all der großen Diskurse, die wir im Zusammenhang mit ökonomischen Epochen erleben und auch erlebt haben. Da spielen solche Dinge wie eine grundsätzliche Neoliberalismuskritik eine Rolle. Foucaults Konzept der Gouvernementalität zum Beispiel hebt direkt auf die Frage ab, inwieweit die Menschen das verinnerlichen, was ihnen die Ökonomie und auch eine Politik, die einer bestimmten ökonomischen Makrovariante zum Durchbruch und zur Entfaltung verhelfen will, was diese Politik den Menschen an Modellen liefert, an Denkmodellen, an Verhaltensmodellen, an Arten und Weisen, ihr Leben einzurichten. Und da wird man ziemlich schnell feststellen, dass so etwas wie die Ökonomisierung des Sozialen sehr weit getrieben wird. Man kann dann beispielsweise weiterfragen, wie kommen denn da Strukturen, wenn jetzt Diskurse im Vordergrund stehen, Strukturen wieder rein? Und in der Tat, sie kommen nur indirekt hinein, das ist das Problem mit dieser Alternative. Also wir sind in einem Mittelbereich zwischen Struktur und Handeln sozusagen, aber wir können die Strukturen nur als Spiegelung erfassen in den Diskursen. Es geht nicht entscheidend darüber hinaus. So, die zweite Alternative ist in der Genderforschung in den letzten Jahren sichtbar geworden, im Zusammenhang mit der Frage, wie sich soziale Ungleichheit jenseits der großen strukturellen Makrokategorien denken lässt. Also wie man nicht nur Klasse, Ethnie oder Rasse und Geschlecht als die großen Kategorien hernimmt und dann fragt, wie Individuen sich oder Gruppen sich in Bezug auf diese Kategorien positionieren, sondern auch in Bezug auf die Frage, wie die soziale Praxis aussieht. Also was denn da dranhängt an Identitätsbildungsprozessen, an Repräsentationen. Da ist die Frage nach den berühmten Ismen, also nach Klassismen, also die Art und Weise, wie man den eigenen sozioökonomischen Status repräsentiert, in Habitus, in Gestus und so weiter umsetzt. Da ist die Frage nach Sexismen, Bodyismen, also lauter Dinge, die mit Kategorien zu tun haben, die aber dann in Richtung Repräsentation und Identitätsbildung weiter gedacht werden. So, und wenn wir hier so ein Basismodell noch mal kurz anschauen, dann sehen wir, wir haben also die großen Kategorien wie Klasse, Geschlecht, Race, Ethnizität drin, aber auch Kategorien wie Alter, Religion und so weiter, die ganz offensichtlich auf Zuschreibungen, auf sozialen Konstrukten beruhen, die mit diesen großen Strukturkategorien schon zu tun haben, aber auch getrennt davon betrachtet werden können. So, und Intersektionalität bezieht sich jetzt auf die Frage, wie Individuen und Gruppen Positionierungen erfahren, indem diese Kategorien wirksam werden. In der Praxis werden die nämlich nicht alle zusammen in demselben Maße, mit derselben Intensität wirksam, sondern es gibt Situationen, in denen man bei der Arbeitssuche zum Beispiel aufgrund des sozialen Status, beispielsweise weil man einen zu schlechten Bildungsabschluss hat, diskriminiert wird. Ein andermal wird man deswegen diskriminiert, weil man eine Frau ist oder weil Frau eine Frau ist. Oder weil man zu erkennen gibt, dass man es mit der Religionsausübung sehr ernst meint. Und dann steht immer eine Kategorie oder stehen vielleicht zwei Kategorien im Vordergrund und die anderen treten zurück. Und das kann sich aber je nach sozialer Situation, je nach Handlungsfeld verändern. So, und wenn man diese Vorstellung jetzt weiter transportiert und weiterdenkt in Richtung Erklärung, Interpretation von sozialräumlichen Disparitäten, dann stellt man fest, aha, wir müssen uns sehr viel mehr um die Kontexte kümmern, in denen soziale Ungleichheit und in den Quartieren beispielsweise eine Rolle spielt, weshalb sind Quartiere, die gleich arm oder gleich reich sind, in Bezug auf das Image, auf die Art und Weise, wie man ihren Bewohnern begegnet, wie sie selber sich auch verhalten, ganz unterschiedlich aufgestellt. Dafür muss es Erklärungen geben. Wir müssen auch fragen, weshalb einzelne Kategorien immer wieder, je nach Kontext und Situation, eine unterschiedliche Bedeutung bekommen, einige Kategorien dominant werden, andere nicht. Wenn wir das machen, dann stellen wir fest, aha, es gibt kein eindeutiges Sortierungskriterium bei der Entstehung sozialräumlicher Disparitäten mehr. Es gibt sozusagen strukturelle Angebote, Dispositionen, aber die konkrete Ausformung erfolgt dann in der sozialen Praxis. So, und wo es dann drauf ankommt, bei unseren stadtbezogenen Analysen wäre Regelhaftigkeiten der Intersektionalität anhand von Strukturierungsprozessen, von oben über die großen Strukturkategorien und von unten über soziale Zuschreibungen zu rekonstruieren. Und in dem Zusammenhang gibt es die Forderung nach einem Social Return, also nach einer stärkeren Rückbindung der Intersektionalitätsforschung, aber auch der eher ethnografisch vorgehenden Ungleichheitsforschung an Strukturkategorien und politisch-ökonomische Faktoren. Und diese Forderung ist also von Genderforscherinnen vor allem deshalb erhoben worden, weil ein Großteil der Intersektionalitätsforschung sich sehr lange um die Frage gekümmert hat, wie sich denn Intersektionalitäten in Bezug auf Identitäten herausbilden und auswirken. So, und es gibt einen Integrationsvorschlag von Winker und Degele auf der Basis der Praxistheorie Bourdieus. Bourdieu hat ja immer sehr schön die Möglichkeit, Strukturkategorien mitzudenken und sozusagen die Tatsache, dass wir alle im Kapitalismus leben und allein über die Art und Weise, wie wir als Subjekte integriert sind in Produktionsstrukturen oder auch nicht integriert sind, schon eine grundsätzliche Zuweisung und Verteilung von sozialen Positionen erfolgt. Also das herzunehmen und dann auf der anderen Seite zu fragen, wie wir diesen Identitätskonstrukten und den Repräsentationsformen erfahrener Ungleichheit auf die Spur kommen, das halte ich schon für relativ aussichtsreich. So, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, was bekommen wir an die Hand, um Fragmentierungen in der neoliberalen Stadt zu erfassen? Dann können wir sagen, erstmal als Postulat, wir müssen die Antworten der Individuen und Gruppen auf strukturelle Brüche und die Interventionen mächtiger politischer und ökonomischer Protagonisten viel schärfer in den Blick fassen. Wir müssen versuchen, beides zusammenzudenken und nicht ständig getrennt, so als wenn Makrostruktur das eine sei und soziale Praxis immer etwas anderes. Wir müssen außerdem die konkreten Bewältigungskapazitäten und die Bewältigungsformen der Bewohner besser in den Blick bekommen. Wir müssen auch ihre Ausweichstrategien vor harten strukturellen Zwängen genauer in den Blick nehmen. Vieles läuft nämlich keineswegs konfliktlos ab, bloß die Konflikte werden nicht so offensichtlich, werden häufig auch gar nicht artikuliert. Wir müssen auch fragen, inwieweit beispielsweise Quartiersbewohner die Möglichkeit haben, Machtressourcen zu erschließen. Also die harveysche Forderung nach dem Recht auf Stadt, Right to the City, ist eben nicht nur eine, sagen wir mal, auf Strukturen oder auf politische Prozesse gerichtete Forderung, sondern es geht auch um die Frage, wie Menschen, die durch Intersektionalität auf eine bestimmte Art und Weise benachteiligt werden, auch Wege zu finden, sich darüber zu verständigen und über Verständigung, Selbstorganisation und so weiter zielgerichtet Macht aufzubauen, politische Macht, mit der sie sich ins Gespräch bringen können. So, das Problem der vorauseilenden Anpassung an externe Herausforderungen, also an diese großen Strukturbrüche, bekommen wir mit Intersektionalität vermutlich viel besser in den Blick. Wir können also sehr schnell sehen, wo jemand ausgegrenzt wird und wie versucht, sich an Ausgrenzungen anzupassen. Die Kreativen sind immer sehr schnell dabei, zu sagen, aha, ich habe eine Herausforderung, das wird mein nächstes Projekt. Wir können fragen, inwieweit neoliberale Deutungsangebote, die von der Stadtpolitik ausgehen, von ökonomischen Akteuren ausgehen, auf diese Art und Weise dann tatsächlich internalisiert werden. beziehungsweise inwieweit von den Akteuren selbst diese Internalisierung auch reflektiert wird. So, die Frage nach der Irrelevanz von Intersektionalität muss man natürlich auch stellen. Also es ist ja ein Fall denkbar, dass diese massiven Interventionen, diese Strukturbrüche so stark werden, dass es wirklich sinnlos ist, über Intersektionalität noch nachzudenken, einfach weil beispielsweise ganze Quartiere leergeschoben, freigeräumt werden und niemand auch jemals die Chance hat, noch darüber nachzudenken, ob er dann nun aufgrund der Tatsache keine Chance mehr hat, dass er schwul ist oder aufgrund der Tatsache, dass er schlicht und einfach zu wenig Geld hat. Ja, also mein Fazit ist, man sollte es mit so einem Social Return durchaus versuchen. Also die Bottom-up-Perspektive zum Ausgangspunkt nehmen, weil sie die Chance bietet, auch die Akteure mit ihren Interessen einfach besser in den Blick zu bekommen. Und dann aber zu fragen, wie sozusagen die Strukturierung, die Präformierung von sozialer Ungleichheit durch harte Strukturkategorien damit zusammenhängt. Und naja, also wenn so ein Cultural Turn etwas austragen soll in Bezug auf die Stadtforschung, dann indem er hinsichtlich seiner Interpretationsbreite in Bezug auf sozialräumliche Disparitäten auf die Art und Weise ein bisschen eingefangen wird, indem eine gewisse Erdung stattfindet, mit der man soziale Realität in der Stadt vielleicht ein bisschen besser einfängt. Vielen Dank.
So, vielen Dank.